Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Der alternative Nobelpreis für Greta Thunberg. Wie kann sie Ruhm, Verehrung, aber auch Hass verkraften? Wer macht das beste Radio in Deutschland und wo sind gewebte Manifeste zu sehen? Zu diesen Themen gibt es Musik von der US-Amerikanerin Emma Frank. Comeback heißt ihr viertes Album. Eine Ehre, die ihr aber nicht allein gehöre, sondern einer weltweiten Bewegung. So hat Greta Thunberg auf den alternativen Nobelpreis reagiert, der ihr heute zuerkannt wurde, 2 Tage nach ihrer wütenden Rede beim UN-Klimagipfel in New York.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Für diese Verzweiflung wird sie auch geliebt und bewundert, die Gründerin der Fridays for Future Bewegung von Millionen, gleichzeitig aber auch angegriffen. Der konservative US-Publizist Michael Knowles bezeichnet Greta Thunberg als krank im Kopf und ausgebeutet von den Eltern und stimmt damit dem ultrarechten Breitbart-Chef John Nolte zu, der rät, Greta eine Tracht Prügel zu verpassen und in psychologische Behandlung zu geben. Woher kommt dieser Hass auch in Deutschland, in der nicht nur Greta Thunbergs bildungsbürgerliche Familie aufs Korn genommen wird? Zeitkolumnistin Millie Kiak hatte schon im Januar attestiert, dass viele Beschimpfungen unaussprechlich sind und machte die Urheber dieser Angriffe als Prollprimaten aus. Schönen guten Abend, Frau Kiak.
Schönen guten Abend, Frau Wuttke.
Bleiben Sie ein Dreivierteljahr später dabei, dass diese Angriffe von Prollprimaten stammen?
Ja. Entschuldigung, ich muss lachen. Ich hatte das schon vergessen, dass ich das so geschrieben habe. Eben haben Sie ja die neuerlichen Diskreditierungen oder, was soll man sagen, Beschimpfungen oder Beleidigungen.
Ich habe auch lange nach einem Wort gesucht.
Ja, oder Herabsetzung, also diese wirklichen Unverschämtheiten, die haben Sie eben zitiert. Und ich denke, natürlich bleibe ich dabei. Ich würde wahrscheinlich sogar einen Schritt weiter gehen. Ich finde, die Art und Weise, wie man diesem minderjährigen Mädchen begegnet, als ein erwachsener Mann, und meistens handelt es sich um erwachsene Männer, ich finde das auf eine seltsame Art, ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt verstehen würden, wenn ich das sage, irgendwie obszön und unangemessen.
Es gibt ja 2 Erklärungsversuche für diese Hate Speech gegen Greta Thunberg. Das ist zum einen, dass, Sie haben es schon gesagt, die Beschimpfungen meistens von weißen Männern kommen, die, Zusatz jetzt, den Klimawandel negieren bzw. sich von einer 16-Jährigen nicht die Wahrheit ins Gesicht sagen lassen wollen. Scheint mir keine Küchenpsychologie. Wie geht's Ihnen?
Ich mache mir natürlich auch Gedanken, warum das eigentlich so stattfindet. Bislang kenne ich das Phänomen eigentlich nur, dass erwachsene Männer sich erwachsenen Frauen gegenüber so benehmen. Aber das ist natürlich eine vollkommen neue Qualität, weil wir es hier wirklich mit einem minderjährigen Menschen zu tun haben. Also einem Menschen, der erwachsen wird. Und eigentlich ist das, was die Erwachsenen von den Jugendlichen trennt, dass wir sozusagen die Weisheit unseres Alters uns sagt, dass wir Kinder, die erwachsen werden, nicht brechen und nicht biegen dürfen. Und wenn das vergessen wird von Männern, die zum Teil doch selber Töchter haben, dann finde ich das sehr bedrohlich. Und ich glaube, dass man versucht abzulenken davon, weil wer da spricht, das sind natürlich Männer mit Macht, mit Mandat und mit Möglichkeiten. Und sie hat nur die Kraft ihrer Stimme und ihrer Person. Sie ist ja nicht Mitglied einer Organisation. Sie wird von keiner Organisation bezahlt. Sie hat schon keine mächtige Zeitung oder ein Medienkonsortium. Sie steht da mit der Kraft ihrer Persönlichkeit und auch mit der Vitalität einer 16-Jährigen, die ihre Zukunft vor sich hat und sich tatsächlich sorgt. Und das hat eine unglaublich provozierende Wirkung. Aber je mehr sie beschimpft wird, desto alberner und desto schäbiger sehen natürlich diejenigen aus, die diese Angriffe starten. Greta schreibt ihnen eine große Macht zu und sie selber entmachten sich eigentlich, indem sie auf dieses Kind so vollkommen ungebremst wirklich einprügeln, muss man sagen.
Greta Thunberg anzugreifen heißt auch, Thesen von Panikmache und der Angst vor herannahender Ökodiktatur in den Raum zu stellen. Ist es vielleicht auch Greta Thunbergs unverhandelbare Moral, die sie zur Zielscheibe macht?
Ich finde, es sind ihre unverhandelbaren Fakten, die so unglaublich provozierend wirken auf all ihre Kritikerinnen und Kritiker. Sie hat ja nicht nur die Fakten auf ihrer Seite, sie hat auch hunderte von Wissenschaftlern auf ihrer Seite und viele, viele Menschen quer über den ganzen Erdball verstreut, die ihr zustimmen in den wissenschaftlichen Befunden, die sie ja übrigens immer nur zitiert und nicht erfindet, und all den vielen Menschen, die mit ihr demonstriert haben.
Aber Moral ist doch zum Beispiel darauf zu pochen, dass Versprechen eingehalten werden.
Also ich finde, darauf zu pochen, dass Versprechen eingehalten werden, hat nichts mit Moral zu tun, sondern sie pocht einfach darauf, dass Vereinbarungen eingehalten werden. Das ist eigentlich auch Politik. Also man trifft ja in der Politik Vereinbarungen, um sie einzuhalten.
Heute der alternative Nobelpreis, vielleicht sogar, und sei es in einem Jahr, der Friedensnobelpreis. Greta Thunberg wird messianisch gefeiert, Sie haben es gesagt, von Millionen Menschen, auch von tausenden Kameras und Mikrofonen. Was glauben Sie, kann eine so junge Frau jemals in ihre Normalität zurückkehren oder droht sie unter dieser Last auch zu zerbrechen?
Ja, also ich will jetzt auch nicht in Gretas Psychologie herum vorwerken, so wie das ja viele andere auch machen, zumal sie ja zwei erwachsene alphabetisierte und gebildete
Erziehungsberechtigte.
Eltern hat. Ja, sie hat ja Erziehungsberechtigte. Mein Eindruck ist, dass sie unbeeindruckt bleibt davon und dass es ihr darum auch nicht geht. Und ich glaube ihr das. Ich finde, den schwersten Schritt aus meiner Sicht ist sie eigentlich am Anfang gegangen, als sie sich mit diesem selbstgemalten Schild in Oslo auf die Straße setzte, sich weigerte, in die Schule zu gehen und mit einem doch recht simplen Spruch darauf aufmerksam machte, dass sie für dieses Klima streikt. Und ich glaube, dass das, also was sie da sicher auch von ihrem Elternhaus, wie wir mittlerweile wissen, die haben ihr ja natürlich versucht, Paroli zu bieten. Und dann kamen die ersten Berichte, in denen sie so fürchterlich beschimpft worden ist. Ich glaube, dass sie das Schlimmste, ehrlich gesagt, hinter sich hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Auszeichnungen, also es sind natürlich alles Spekulationen, aber eher den Rücken stärken und vielleicht auch gut tun angesichts der Angriffe, die jetzt mittlerweile nicht nur von, weiß nicht, Medienschaffenden und Politikern aus der zweiten Reihe kommen, sondern wirklich von mächtigen Staatslenkern wie beispielsweise Trump und anderen.
Aber kann man wirklich gut leben, wenn man so vergöttert wird?
Ich weiß nicht, ob sie das so empfindet. Das ist auch irgendwie spekulativ. Mein Eindruck ist auch nicht, dass diejenigen, die mit ihr mitdemonstrieren, Greta irgendwie vergöttern, sondern doch vielleicht eher mitgerissen sind. Und diese Vergötterung, diese Begriffe fallen eigentlich immer nur von den Kritikern, die sagen, oh mein Gott, jetzt wird sie schon wie eine Heilige verehrt. Wenn ich den jungen Klimaaktivisten in Deutschland zuhöre, zum Beispiel der 15-jährigen Franziska Wessel, die jetzt immer bekannter wird, da kann ich nicht sehen, dass die Greta vergöttert oder dass es um die Person Greta geht, sondern tatsächlich um das Ziel, die Politiker der Welt aufmerksam darauf zu machen, dass sie möchten, dass eine Veränderung stattfindet. Vergötterung kann ich da ehrlich gesagt nicht feststellen.
Sagt Zeitkolumnistin Millie Kiyak über Greta Thunberg, der heute der alternative Nobelpreis zugesprochen wurde. Frau Kiyak, vielen Dank für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Danke Ihnen auch. Schön, dass wir gesprochen haben.
Der Deutsche Radiopreis, das ist die Auszeichnung des öffentlich-rechtlichen und des privaten Rundfunks. Zum 10. Mal hat die Jury aus Kolleginnen, Kollegen und Medienfachleuten ihn heute Abend vergeben. Deshalb war nicht nur Bundespräsident Steinmeier, sondern auch Axel Schröder am Abend in der Hamburger Elbphilharmonie. 440 Bewerbungen waren eingereicht worden. Gewinner in 12 Kategorien gab es zu verkünden. Womit beschäftigte sich die beste Radio-Reportage?
Na, es gab drei sehr eindringliche, berührende Reportagen, die nominiert waren. Eine Reportage über Mirella von Fritz Radio, über ein junges Mädchen, das lieber im Heim als bei ihrer Mutter lebt. Eine über die sogenannten gefallenen Mädchen, also Mädchen, die früh schwanger geworden sind und dann bis in die 80er Jahre hinein in sogenannten Entbindungsheimen ihre Kinder zur Welt gebracht haben. Und sie dann oft gegen ihren Willen zur Adoption freigegeben haben. Gewonnen hat aber Holger Senzel von NDR Info mit einer relativ kurzen Reportage. Zusammen mit seiner Frau Lena Bodewein ist er ARD-Korrespondent in Singapur. Und seine Reportage, die kommt aus Petobo, aus einem kleinen Ort in Singapur, der nach einem Erdbeben mit all seinen Bewohnern im Schlamm versunken ist, in relativ kurzer Zeit. Und wie Holger Senzel dann den Ort und sein Schicksal beschreibt, davon können sich tatsächlich alle Reporter eine Scheibe abschneiden. Das war so eindringlich und eigentlich direkt ins Mikrofon gesprochen. Also ganz, ganz große Radiokunst.
Direkt ins Mikrofon gesprochen ist natürlich auch ein Hinweis auf die Authentizität. War denn in der Elbphilharmonie zu spüren, dass wir uns noch im Jahr 1 der Fälschung des Spiegelreporters Klaas Relotius befinden?
Na, direkt angesprochen wurden die Fake-Reportagen von Klaas Relotius nicht in der Elbphilharmonie. Aber man konnte in der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durchaus eine Andeutung auf diesen Fall erkennen. Steinmeier betonte gleich mehrfach, dass eben das kostbarste Gut für einen Journalisten das Vertrauen ist. Nicht nur das Vertrauen seiner Gesprächspartner, natürlich auch eben das Vertrauen des Publikums. Und wie schnell das beschädigt werden kann, das hat der Bundespräsident ganz passend beschrieben. Er sagte, wenn er Radio hört und einen Fehler bemerkt und der wird dann nicht korrigiert, dann stellt er sich eben die Frage, na, welche Informationen könnten denn eventuell noch falsch sein? Aber direkt angesprochen, wie gesagt, wurde Relotius in der Elbphilharmonie nicht.
Radio, das ist ja inzwischen analog und digital. Podcasts werden immer beliebter. Welcher ist als bester ausgezeichnet worden?
Ja, nicht mein Favorit, nämlich nicht Lena Wodewein und Holger Senzel, aber der hat ja auch schon einen Preis bekommen für seinen Podcast. Der beste Podcast, der kommt aus Süddeutschland von Antenne Bayern. Ralf Zinnos und Christoph Lemmers Podcast Geheimakte Peggy. Der hat 15 Folgen, hat gewonnen und er rekonstruiert den Fall der 9-jährigen Peggy, die 2001, also vor fast 20 Jahren, verschwand. Manch einer erinnert sich noch, der Fall hatte damals bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und die Reporter von Antenne Bayern, die haben sich jahrelang mit den Erkenntnissen rund um diesen Kriminalfall beschäftigt und in ihrem Podcast zeichnen sie sehr akribisch nach, wo es Ermittlungspannen gab, wo die Polizei Beweise unbrauchbar gemacht hat und sie fragen, ob der geständige Täter tatsächlich derjenige ist, der das Mädchen ermordet hat. Also ein echtes Verbrechen, a true crime, wird akribisch aufgearbeitet in 15 Folgen. Natürlich ist das spannend, weil es echt ist, authentisch ist. Das ist eben das wahre Leben, das diese Geschichte geschrieben hat, diese unheimliche.
Auch für das beste Interview gab es 3 Nominierungen. Ein Format mit einem, habe ich jedenfalls gelesen, völlig unvorbereiteten Moderator über Drogen und Gefängnis im Gespräch mit seinem Gast, 1 mit einem Opfer des Anschlags von Charlie Hebdo und über Fake News mit dem Oberbürgermeister von Bautzen. Wer hat sich da durchgesetzt?
Ja, da haben sich die Bremer durchgesetzt, also Bremen 2 eben mit dem unvorbereiteten Moderator. Es handelt sich also nicht um ein einziges Interview, sondern um eine Interviewserie, ein Interviewformat. Die heißt Die Gesprächszeit und die Idee dazu, die hatte Nicole Ritterbusch von Bremen 2. Die Interviews führt dann Mario Neumann und der Clou ist eben, dass der Mario Neumann vorher nicht weiß, mit wem er danach im Studio sitzen wird. Einmal im Monat stellt er sich vor den Bremer Hauptbahnhof, hält ein Schild hoch mit der Frage, wer hat Lust auf ein Interview, ein einstündiges. Und Nicole Ritterbusch, die hat die Idee ganz schön zusammengefasst. Die sagte eben, jeder Mensch hat eine oder viele Geschichten zu erzählen. Und dass eben Mario Neumann dann die Gabe hat, diese vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, wo die Menschen tatsächlich von sich erzählen. Dafür wurde dieses Interviewformat heute ausgezeichnet.
Hut ab. Womit wurde denn in der Kategorie Beste Innovation das Radio letztlich doch irgendwie ein bisschen neu erfunden?
Tja, das ist die Innovation, die sich Swop nennt. Swop schreibt sich S-W-O-P und die Macher dahinter sind Marc Haberland und Vivian Pickelmann von 104.6 RTL. Und ja, wie funktioniert Swop? Als Hörer muss ich mir nur die App runterladen und kann dann das Radio starten. Und wenn mir der Song, der dann gerade läuft oder irgendwann im Laufe meiner Hörzeit gefällt mir ein Titel nicht, dann drücke ich einfach auf den Swop-Button und sofort sucht ein Algorithmus im Hintergrund einen anderen Titel aus. Und damit dann nicht das komplette Programm durcheinander gerät, schalte die App immer automatisch um, wenn da die Nachrichten kommen. Also da werde ich immer wieder zurückgeholt ins Programm. Die Technik ist also da. Ich finde es persönlich großartig. Ich wünsche mir natürlich noch einen Zurückspulen-Knopf, wenn man also mitten in einem spannenden Wortbeitrag reinschaltet. Aber das kann ja noch kommen, vielleicht beim nächsten, übernächsten Radiopreis.
Zum Beispiel immer, wenn der Name Axel Schröder fällt.
Nee, das kenne ich ja, was dann läuft. Da brauche ich nicht zurückzuspulen.
Aus Hamburg, unser Korrespondent Axel Schröder über die Verleihung der Deutschen Radiopreise. In der Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat war auch Deutschlandfunk Nova nominiert. Update heißt die Abendsendung, in der Zeitgeschehen unterhaltsam, kompetent und zielgruppengerecht eingeordnet wird. So hat es die Jury formuliert. Ilka Knigge und Thilo Jahn sind die Gesichter dazu und Thilo ist am Ohr, denn die Sendung bekam auch einen Deutschen Radiopreis. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch.
Ganz lieben Dank. Ja, das ist sehr unerwartet, ehrlich gesagt.
Wie? Ich dachte dann doch, die Wahrscheinlichkeit war 33%, dass Dankesworte in der Tasche steckten.
Das stimmt natürlich schon, aber man ist so überwältigt von diesem Moment, wo man dann auch noch was Schlaues auf der Bühne sagen muss. Ich habe mir ein bisschen was zurechtgelegt, aber in dem Moment, als man oben stand, hat man sich nur noch erinnert, was hat der Bundespräsident gesagt, was war vor einem, und dann zitiert man, was an dem Abend war, und ein bisschen angemischt mit purer Emotion. Ich glaube, das war völlig okay dann. Da hat man auch so den zurechtgelegten Kompass weggeworfen einfach.
Wir sind Radiomenschen. Auf der Bühne zu stehen ist natürlich was völlig anderes, ne?
Absolut, absolut. Klar, vor allem auch noch in dieser wahnsinnigen Location in der Elbphilharmonie, in so einem tollen Forum, um da gesagt zu bekommen, dass das Radio, das man macht, auch noch ein gutes Radio ist, ist eine unglaubliche Wertschätzung an einem tollen Ort.
Ich habe gedacht, was denkt ein Moderator, wenn er mit dem sperrigen Begriff der zielgruppengerechten Präsentation ausgezeichnet wird, dass die Jury vielleicht auch ein bisschen umgangssprachlicher ist?
Ja, ein bisschen lockerer vielleicht. Das kann in der Tat sein. Aber ich meine, das ist natürlich eine Herausforderung, jeden Tag aufs Neue bei Deutschlandfunk Nova die Zielgruppe genau zu erwischen. Und das ist wirklich auch eine der schwierigsten Herausforderungen. Wir hatten Tag der offenen Tür im Funkhaus in Köln und es waren ganz viele Leute da letzten Sonntag. Und ich moderiere an diesem Tag im Studio und merke, dass die Leute nicht verstehen, was ich sage. Dass ich wie in meiner eigenen Blase die Moderation vortrage. Und das ist wieder mal ein Moment, wo einem bewusst wird, jetzt muss man den Kompass wieder neu justieren. Jetzt ist vielleicht mal wieder an der Zeit, neu zu gucken, wieder jeden mitzunehmen. Das war so ein Hallo-Wach-Moment, den ich am Sonntag hatte.
Jetzt ist natürlich das Team in der Elbphilharmonie. Viele Menschen arbeiten für Update. Wann ist da eigentlich Redaktionsschluss?
Heute gibt es keinen Redaktionsschluss. Heute ist Open End angesagt. Aber normalerweise versuchen wir immer alles wohl kuratiert vor 18 Uhr unter der Woche fertig zu haben. Und das ist auch nur möglich in diesem Team. Wir versuchen ja mit dem Update den Tag zusammenzufassen, zu gucken, was könnte interessieren, und einen Kompass zu geben und zu sagen, ja, hier habt ihr eine Orientierung damit. Das schafft ein Mensch, ein Moderator, eine Moderatorin gar nicht alleine. Das kann man nur wirklich im Team lösen. Und deswegen ist es auch so, von der Reporterin, vom Reporter bis runter zur Technik, wirklich jeder, der damit wirklich auch diesen Preis verdient hat und der jeden Tag ein tolles Programm macht.
Thilo Jahn von unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk Nova, ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis, ist ja auch schon der zweite Preis.
Das ist der zweite Preis. Grimme hat es mir angetan. Einmal Fernsehen, einmal Radio. Ich trapiere die traditionell immer auf der Gästetoilette bei mir. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich den zweiten dazustelle oder nicht.
Vielen Dank und viel, viel Vergnügen allen.
Ganz lieben Dank. Danke, danke.
Ab morgen rennt Shaun das Schaf wieder über die große Leinwand. Der Roman Der Distelfink erzählt 2,5 Stunden, was Theo Decker alles widerfährt, und ein Biopic über Rudolf Nureyev kommen ins Kino ihres Vertrauens. Filmkritiker Jörg Taschmann hat für Fazit den neuen Film von François Ozon gesehen, Gelobt sei Gott. Es geht um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Frankreich, ein wahrer Fall. Wie erzählt Ozon ihn?
Also François Ozon hat zum ersten Mal wirklich einen realistischen Film gedreht, der keinen doppelten Boden hat, der keine surrealistischen Einschübe hat, der keine operettenhaften Züge trägt. Ozon ist ja einer der wenigen Filmemacher, die eigentlich mit jedem Film sich erneuern und einen anderen Film drehen. Allein wenn man sich anschaut, dass er so unterschiedliche Filme gedreht hat wie 8 Frauen, ein Musical, ein modernes Musical, dann Franz, eine Schwarz-Weiß-Geschichte mit Paula Beer, oder Swimmingpool, ein Thriller mit der also wieder ganz anders ist. Und jetzt hat er sich wirklich diesen Fall geholt, der Frankreich erschüttert hat. Eben in Lyon ist das passiert, in der katholischen Hochburg Frankreichs, wo auch der Kardinal Barbarin sozusagen das Sagen hat. Und es gab eben diesen Priester Prénat, der über 70 kleine Jungs eben missbraucht hat und der bis zu diesem Jahr nach wie vor im Amt war.
In Frankreich läuft der Film ja schon. Welche Resonanz gibt es auf diesen Film, beziehungsweise dann natürlich auch auf diese Geschichte?
Der Film hatte ja seine Weltpremiere bei der Berlinale und lief eigentlich ein paar Tage später in Frankreich in den Kinos an. Und einige der Protagonisten haben ja versucht, das zu verhindern, dass der Film überhaupt herausgekommen ist, weil die Prozesse noch am Laufen waren, weil man meinte, das würde die Justiz behindern. All diese Prozesse hat aber Ozon und sein Team gewonnen. Der Film ist ganz regulär in die französischen Kinos gekommen. Er hat sehr, sehr hohe Wellen in Frankreich geschlagen. Und eben gerade auch deshalb, weil man immer weniger Verständnis auch in der französischen Gesellschaft dafür hat, wie die französische Kirche das vertuscht, also verbal hat sie es verurteilt, aber de facto eben nicht. Und es gibt eine ganz beklemmende Szene in dem Film. Er erzählt ihn anhand von drei verschiedensten Protagonisten, die einst Opfer waren. Und einer dieser Protagonisten, Alexandre, der muss eben seinen ehemaligen Peiniger treffen. Und der katholischen Kirche fällt wirklich nichts Besseres ein, als die beiden dann in einen Raum zu sitzen mit einer Mediatorin, die auch wieder von der Kirche ist. Und dann sollen sie sich zum Schluss die Hände reichen. Und damit soll die Sache dann aus der Welt geschafft sein. Und allein das Zusehen schafft einem ein großes Unbehagen, weil man irgendwie merkt, das kann es ja nun nicht sein. Und der Film ist dann auch in seinem zweiten und dritten Teil, weil er in drei Teilen fast aufgebaut ist, wird er dann auch sehr viel kämpferischer. Und während der Alexandre irgendwie noch an die Kraft der Kirche glaubt und meint, innerhalb der Institution das Problem lösen zu können, sind die beiden anderen Protagonisten eben überhaupt nicht mehr gläubig und kämpfen dann auch mit ziemlich harschen Mitteln gegen die Kirche.
Sie haben es schon erwähnt, Françoise Ozons wunderbare Spielfilme. Nun, dieser wahre Fall, bleibt er in Gelobt bei Gott mit oder kommt er mit beiden Beinen auf den Boden?
Also ich war wirklich beeindruckt, wie er es durchgehalten hat, einen so hochkonzentrierten. Viele haben dann auch gesagt, ja, der ist ja so konventionell, aber was ist denn das für ein Argument? Ich meine, jeder Film hat seine eigene Stilistik, finde ich. Und in diesem Film passt einfach auch eine konventionelle Herangehensweise optimal zu dieser Geschichte. Und das ist ein Film, der einem wirklich nahe geht. Und das ohne, dass Ozon da mit viel dramatischen Schnickschnack arbeitet. Also es ist wirklich ein großer Ozon und ein bisschen anderer Ozon.
Heimat ist ein Raum aus Zeit. So heißt ein Dokumentarfilm von Thomas Heise über seine Familie und über Deutschland, muss man vielleicht noch mal so genau dazu sagen. Woraus besteht diese Collage?
Also er hat eine sehr weit verzweigte Familie und diese Collage beginnt schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg mit einem seiner Urahnen, die sich gegen den Krieg als solchen überhaupt wenden. Und dann erfährt man, dass eben ein Teil der Familie jüdisch war, der andere und in Wien lebte, der andere Teil war deutsch und lebte in Berlin. Und das setzt sich dann über die Weimarer Republik fort bis hin dann eben zu den Deportationen der Juden in Wien und in Berlin auch. Und da gibt es eben ganz beklemmende Briefe, die hin und her geschickt werden. Und man merkt eben, wie tagtäglich dann 1941, 42 die Angst davor ist, deportiert zu werden nach Polen und wie sich die Familie so langsam voneinander verabschiedet. Und dazu zeigt Thomas Heise dann endlos lange Listen der deportierten Wiener Juden. Und der Tonfall ist immer aus Zeugenaussagen, aus Tagebucheinträgen. Und das geht dann weiter 1945 und da können wir mal kurz reinhören.
Februar 45. Wolf. Die Situation ändert sich ja jetzt stündlich. Nur mühsam kann man sich hier ein verspätetes Bild machen. Was mit uns geschehen soll, ist uns völlig verschlossen. Noch geht der alte Betrieb in der üblichen starren Ordnung weiter. Obwohl alle, Poliere wie Soldaten und Arbeiter, um seine Dauer wissen.
Ja, das ist übrigens Thomas Heise selber, also der Regisseur selbst, liest 3,5 Stunden lang die gesamten Zeugenaussagen und Zeugnisse seiner Familie selber. Also das macht auch stilistisch dann diesen Film aus.
Wie ist das als Zuschauer?
Als Zuschauer ist es nicht ganz einfach. Es ist wirklich interessant. Anhand dieser Familiengeschichte kann er wirklich deutsch-deutsche Geschichte auch erzählen oder deutsche Geschichte als solche. Ich fand zum Beispiel ganz besonders spannend, wie er nach dem Krieg die Geschichte von Rosi aus Ost-Berlin und Udo aus Mainz erzählt. Die sind Liebhaber geworden und ideologisch komplett getrennt. Und trotzdem ist da irgendwie so eine feurige Liebe, aber sie verstehen sich einfach nicht. Und daran kann man einfach sehen, wie da auch in beiden deutschen Staaten aneinander vorbeigelebt wurde mit ganz verschiedenen Einstellungen, ganz verschiedenen Ideologien. Und Und später geht es dann natürlich auch um die DDR. Auch Heiner Müller zum Beispiel spielt dann eine prominente Rolle. Aber für den Zuschauer ist das nicht immer leicht. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, 218 Minuten.
Drum frage ich, ja.
Es ist eben eine Collage, es ist nicht wirklich ein Film. Das ist bebildert oft eben mit Bildern aus der Wiener Straßenbahn durch eine verregnete Fensterscheibe. Unendlich viele Züge, Gleise, Bahnhöfe. Ich persönlich bin großer Bahnfan, ich kann damit ganz gut umgehen, aber vielleicht auch nicht jeder. Aber mein Kritikpunkt wäre schon der, dass ich, weil das so konzentriert und so dicht ist, 4 Stunden eigentlich für fast, also es sind nicht ganz 4 Stunden, aber trotzdem halte ich es für zu lang. Ich finde, man hätte das in 2 Teile teilen sollen, dass man dann auch mal atmen kann, dass man das nicht unbedingt am Stück sehen muss. Aber das ist im Kino natürlich schwer heute zu machen in 2 Teilen. Das wird denn im Fernsehen interessanterweise wahrscheinlich leichter sein, diesen Film sich anzuschauen. Aber er ist sehr gelungen.
Jörg Taschmanns Filme der Woche. Heimat ist ein Raum aus Zeit und gelobt sei Gott. Ab morgen im Kino. Weiter geht's mit Thomas Jedicke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der durch Belästigungsvorwürfe unter Druck geratene Opernstar Placido Domingo hat alle Auftritte an der New Yorker Metropolitan Oper abgesagt. Das gaben der spanische Sänger und das Opernhaus bekannt. Der 78-Jährige sollte eigentlich von heute an in einer neuen Produktion der Oper Macbeth an der Met auf der Bühne stehen. Domingo, der dort vor rund 50 Jahren sein Debüt gegeben hatte, erklärte, dass er selbst darum gebeten habe. Er weise zwar alle Vorwürfe gegen sich entschieden zurück, wolle aber nicht, dass der Streit um seine Person die harte Arbeit seiner Kollegen auf und hinter der Bühne überschatte. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel hat den Auftritt zweier als israelfeindlich kritisierter Rapper bei einer Kundgebung heute Abend am Brandenburger Tor verboten. Er lasse nicht zu, dass an dieser Stelle, einem Ort des friedlichen Miteinanders, zu Hass, Gewalt und Vernichtung aufgerufen werde. So gehe es beispielsweise in dem Lied »Strike a Blow at Tel Aviv 2« um die Bombardierung Tel Avivs und anderer israelischer Städte durch den palästinensischen Widerstand und um die Vernichtung Israels. Gegen den Auftritt der beiden Rapper Shadi al-Burini und Shadi al-Najjar hatten zuvor Politiker und jüdische Organisationen protestiert. Das American Jewish Committee äußerte sich entsetzt, dass Künstlern, die Terror gegen die Bürger Israels als Heldentat glorifizierten und das Existenzrecht Israels bestritten, im Herzen von Berlin eine Bühne geboten werden sollte. Martin Palgen, Pressesprecher der Berliner Senatsverwaltung für Inneres.
Wir teilen die Auffassung des Jewish Committees, dass genau das passieren wird und drohen könnte. Und deswegen haben wir hier daran gearbeitet, dass wir ein Auftrittsverbot verhängen können. Das werden wir jetzt fertigstellen und dann auch den Musikern rechtskräftig übergeben, damit ein Auftritt der beiden Rapper am Brandenburger Tor eben nicht stattfinden kann.
Robert Hunter, Texter der Grateful Dead, ist tot. Er starb schon am Montag in seinem Haus in Nordkalifornien im Alter von 78 Jahren, wie ein früherer Sprecher der Band mitteilte. Obwohl Hunter eine Reihe von Instrumenten beherrschte, war er nie gemeinsam mit den Dead aufgetreten. Er komponierte aber viele mystisch anmutende, sprachgewaltige Songs für die Band, wie zum Beispiel China Cat Sunflower oder Truckin'. Wenn der Texter doch einmal auf einem Konzert der Gruppe auftauchte, begnügte er sich meist mit einem Stehplatz an der Bühnenseite, wo er fast mit der Anonymität des Publikums verschmelzen konnte.
14. Oktober, 18.55 Uhr in Frankfurt am Main. Ein wichtiger Termin für die deutsche Literatur, denn dann wird der Deutsche Buchpreis vergeben. Ein Termin, dem einer der 6 Finalisten womöglich etwas entspannter entgegensieht, denn Norbert Scheuer erhält den Wilhelm-Raabe-Preis der Stadt Braunschweig und des Deutschlandradios. Das hat Hubert Winkels, der Vorsitzende der Jury, heute bekannt gegeben und bei der Verkündung diese Gründe genannt.
Erstens, dass Norbert Scheuer ein herausragend guter Stilist und Erzähler ist mit einer ganz eigenen lapidaren Erzählweise. Es hat sehr lange gebraucht, bis sich die Qualität eigentlich bemerkbar gemacht hat. Also bei den vielen Lesern, was damit zu tun hat, dass alle seine Erzählungen in Kall in der Eifel in einem kleinen Ort spielen und fast immer dieselben Familiennamen auftauchen und derselbe Ort. Und das wirkt alles so klein und abgelegen und vielleicht für die globalisierte Gegenwart ein wenig hinterweltlich. Das ist es nie gewesen. Und es hat gebraucht, bis man begriffen hat, dass es große Literatur ist.
Der Wilhelm-Raabe-Preis 2019 für Norbert Scheuer und seine Winterbienen. Einen schönen guten Abend, Herr Scheuer, und herzlichen Glückwunsch.
Guten Abend und danke.
Sehen Sie der Verkündung des Deutschen Buchpreises, wie ich eingangs gemutmaßt habe, tatsächlich etwas gelassener entgegen oder fühlen Sie sich da jetzt außen vor?
Irgendwas dazwischen. Also ich fühle mich gelassener. Auf der anderen Seite kann man bei sowas ja gar nicht richtig gelassen sein. Ich würde das gerne behaupten, dass ich das bin, aber bin ich nicht. Also es ist immer so eine Situation, wo man etwas erwartet und etwas von einem erwartet wird. Und da völlig gelassen zu bleiben, das gelingt, glaube ich, keinem wirklich.
Winterbienen, das ist ein fiktives Tagebuch. Aufzeichnung über die Kriegsjahre 1944-45. Warum haben Sie diese Form gewählt und warum diese Zeit?
Also sowas drängt sich, wenn man schreibt, häufig einfach so auf. Für mich war der entscheidende Punkt, dass ich tatsächlich in dem Ort, in dem ich wohne, einen Tagebuchschreiber, der Imker war, gab und der während des letzten Kriegsjahres ein Tagebuch geführt hat. Und in diesem Tagebuch wurden sowohl die Bienen als auch die Flugzeuge, die in der Zeit über der Eifel kreisten und Bomben abgeworfen haben, thematisiert. Und ich habe 2-3 Zeilen von ihm gelesen und da war mir klar, das ist der Stoff für einen Roman.
Woher haben Sie das Tagebuch?
Das Tagebuch ist in der Zeitung veröffentlicht worden, also Ausschnitte davon.
Und der Versuch, mit präparierten Bienenstöcken Juden zur Flucht nach Belgien zu verhelfen, ist das auch wahr oder ist das fiktiv?
Also die Fluchtwege durch die Eifel für Juden, die sind wahr. Die Eifler Bauern haben also sehr häufig Juden zur belgischen Grenze gebracht und haben dafür auch Geld verlangt. Die Möglichkeiten, wie sie das gemacht haben, die variieren. Bestimmt ist auch jemand auf die Idee gekommen, das in Bienenstöcken zu machen.
Sie wurden 1951 in der Eifel geboren und so viel darf ich, glaube ich, verraten. Ihre Telefonnummer hat nur 4 Zahlen. Das deutet auf einen kleinen Ort hin. Gehört, was im Zweiten Weltkrieg faktisch passierte in der Eifel für Sie zum Heimatwissen oder haben Sie für diesen Roman doch lange recherchiert?
Also ich habe sehr viel recherchiert. Auf der anderen Seite bin ich im Grunde in den Nachkriegsjahren aufgewachsen, in einer Gaststätte. Und das war während dieser ganzen Zeit immer noch Thema. Auch als ich noch klein war, sind Bauern auf den Feldern in die Luft geflogen von Tretminen, die es dort gab. Und vor allen Dingen die ganzen Kriegsgeschichten wurden erzählt. Und sowas vergisst man ja nicht. Also dieses Gefühl, wie es zu dieser Zeit war, das hat sich irgendwie übertragen.
Hubert Winkels hat von der verkannten hinterwäldlerischen Szenerie gesprochen, das haben wir gerade gehört. Nun ist just ein Monat nach ihren Winterbienen Steffen Kopetzkys Geschichte über die Schlacht im Hürtgenwald 1944 erschienen. Ist der Rest der Welt also einfach nur einäugig, was die Eifel und ihre Historie angeht?
Ganz bestimmt. Also es könnte so sein, es könnte aber auch einfach so sein, dass man jetzt langsam beginnt, mit Abstand den Krieg aufzuarbeiten und dann wird natürlich auch die Eifel und vor allen Dingen die Schlacht in den Ardennen, die ja im Grunde ja den Zweiten Weltkrieg entschieden hat, plötzlich sehr bedeutend. Immerhin sind fast 50.000 Soldaten dort gefallen und zwar in 14 Tagen und das sind mehr als im ganzen Vietnamkrieg.
Sagt Norbert Scheuer, der in diesem Jahr mit dem Wilhelm-Raabe-Preis ausgezeichnet wird, und zwar am 3. November. Herr Scheuer, Ihnen einen fröhlichen Abend.
Danke, Ihnen auch.
Sie gehören zu den ältesten Handwerkskünsten, das Weben und das Wirken. Was ist der Unterschied? Ohne Weben gäbe es keine Textilien, die uns Geschichten erzählen und indirekt, ob der Größe der Wandteppiche von Reichtum und Macht ihrer Auftraggeber berichten. Die Schirn in Frankfurt am Main zeigt kurz vor Beginn der Buchmesse mit dem Gastland Norwegen die monumentalen gewebten Manifeste der 1970 gestorbenen Künstlerin Hanna Riggen. Marietta Schwarz hat sich angesehen, wo sie herkommen.
Jeden Tag läuft Asild Atzen mehrfach an diesem Teppich vorbei. Sie ist Direktorin des Kunstgewerbemuseums Trondheim mit der größten Hanna-Rücken-Sammlung weltweit. Der Teppich hängt im Treppenhaus, 12 Quadratmeter groß. Unten rechts sieht man eine große Narbe. Eine Spur des Attentats, das der Rechtsterrorist Anders Breivik 2011 in Oslo verübt hat.
Der Teppich hing in der Lobby des Regierungsgebäudes in Oslo und wurde beim Bombenanschlag durch Anders Breivik beschädigt. Danach gab es eine große Diskussion unter den norwegischen Kunsthistorikern, wie man mit den Rissen umgeht.
Die Restauratoren machten die Spur sichtbar. Schließlich handelt es sich um eines der bedeutendsten Werke von Hanna Rüggen, einer Künstlerin, die gegen den Faschismus anwebte. We are living on a star, 1958 im Auftrag der norwegischen Regierung gewebt. Man sieht darauf ein nacktes, sich umschlingendes Paar. Und um dieses Paar herum Köpfe, Hände, Werkzeuge. Rechts und links zwei Säuglinge. Es dominiert die Farbe Blau. Ein braunes Oval spannt sich wie ein großer Buchstabe O über die gesamte Fläche. Außerhalb erkennt man Sterne, den Mond. Vieles erkennt man aber auch nicht. Vielleicht sind das Raumschiffe, vielleicht unbekannte Lebewesen. Der Teppich erinnert an ein antikes Mosaik, aber auch an mittelalterliche Volkskunst. Er enthält Spuren von Comic und Science Fiction und ist zugleich figürlich, abstrakt und ornamental.
Das Ornament taucht immer wieder auf bei ihr. Das umrandete Ornament, wie zum Beispiel der achtzackige Stern. Ihre Referenzen sind die Bibel, die Volkskunst, die Kunstgeschichte. Sie kennt sich sehr gut aus und lässt sich davon inspirieren und findet dann ihren eigenen Ausdruck, der in der Tradition verwurzelt ist.
Es macht die Teppiche von Hanna Rüggen einzigartig, dass sie in einer Zeit der Moderne vor dem eigensinnigen Umgang mit dem Ornament nicht zurückschrecken. Vor allem aber, dass sie harte politische Geschichten auf einem Medium abbilden, das in jener Zeit eher dekorativ eingesetzt wurde. Entstanden sind die meisten Werke an einem selbstgebauten Webstuhl in der Einöde.
And of course, as we know Hanna Rüggen, she used nature.
Und wir wissen ja, dass Hanna Rüggen die Natur sehr kreativ genutzt hat, auch intensiv für ihre Kunst. Sie scherte die eigenen Schafe, hat selbst gesponnen und sie färbte mit pflanzlichen Pigmenten. Nur einmal in ihrem Vietnam-Teppich hat sie künstliche Farbstoffe eingesetzt, um die im Krieg eingesetzten Chemiewaffen zu versinnbildlichen. Aber sonst ausschließlich natürliche Farbstoffe aus Baumrinde, Blättern, Pflanzen.
In den 1930er, 40er Jahren, zur Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus in Europa, landeten die Köpfe von Hitler, Mussolini und dem norwegischen Nazi- und Literaturnobelpreisträger Knut Hamsung auf Rüggens Tapisserien. Aber auch die der Gegenseite, sagt Marit Parske, Hanna Rüggen, Biografin und Kuratorin der Frankfurter Ausstellung, Karl von Ossietzky, Lieselotte Herrmann, Albert Einstein.
Sie brauchte ja Kunst als ihre Stimme. Sie war ja extrem.
Ihre Kunst ist politischer Aktivismus und durch ihre Kunst trug sie ihr Engagement hinaus in die Welt. Das können wir an ihren Teppichen sehen. Zum Beispiel am Äthiopien-Teppich, mit dem sie ihre Solidarität mit den Äthiopiern kundtun wollte. Man sieht einen Mann, der mit einem Speer Mussolinis Kopf durchstößt.
Dieser Teppich Äthiopia wurde 1937 wie Picassos Guernica bei der Weltausstellung in Paris gezeigt und zensiert. Der Teil mit Mussolinis Enthauptung musste nach hinten umgeschlagen werden, weil die Franzosen den Duce damals noch als Alliierten gegen Hitler betrachteten. 2012 wurden Teppiche von Hanna Rüggen auf der Documenta gezeigt. Seither, sagt die Trondheimer Museumsdirektorin Asshild Atzen, steht ihr Telefon nicht mehr still. Das verwundert nicht. Hanna Rüggens Teppiche aus der Mitte des 20. Jahrhunderts rufen zu uns in eine Gegenwart des erstarkenden Rechtspopulismus. Eine hochbegabte Künstlerin wird wiederentdeckt, eine politische Aktivistin. Eine, die in einem extrem entschleunigten Prozess Pflanzen sammelte, Wolle färbte, am Webstuhl in der Einsamkeit saß und von dort dem Weltgeschehen ein eigenes Gesicht gab.
Hanna Rüggen, gewebte Manifeste von morgen bis zum 12. Januar zu sehen in der Frankfurter Schirn. Aus Berlin kommt jetzt Klaus Bukatzky mit seiner Kulturpresseschau.
Verzicht ist eine Freiheitsgeste, ruft uns die Tageszeitung Die Welt zu. Tatsächlich ist Verzicht die im Zweifel höhere, bei manchen höchste Form der Mündigkeit und Verantwortung und damit der Freiheitsexerzitien, meint Ulf Poschardt. Es ist eine eher parvenühafte Vorstellung, dass Verzicht Unfreiheit ist. Und da wir natürlich keinesfalls zu den Parvenus gehören wollen, fragen wir uns gleich, worauf wir denn am schnellsten verzichten können. Ehe Großbritannien aus den Fugen geriet, galten dort eiserne politische Gesetzmäßigkeiten. Lesen wir im Berliner Tagesspiegel. Keine Missverständnisse bitte, auf Großbritannien wollen wir selbstverständlich nicht verzichten, aber auf seinen ersten Mann liebend gerne. Fieser Kerl, Clown, Scharlatan. Johnson zu beleidigen ist zum gesetzlich geschützten Volkssport geworden, schreibt Sebastian Borger. Das Verhältnis von Premierminister Boris Johnson zur Wahrheit weise Ähnlichkeiten mit einem unehrlichen Immobilienmakler auf, teilte vergangene Woche ein Anwalt dem Londoner Supreme Court mit. Die höchsten Richter dort haben bekanntlich das Unterhaus wieder in Kraft gesetzt. Sie erklärten die rechtswidrige Schließung des Parlaments für null und nichtig, verweigerten aber eine Antwort auf die Frage nach Johnsons gestörtem Verhältnis zur Wahrheit. Dann bleiben wir ganz bei den Fakten. Die Rechtslage ist nun so, als wäre nichts passiert, steht in der Süddeutschen Zeitung. Im Ergebnis erklärte das Gericht die Anordnung der Königin, die in der Begründung ausdrücklich aus der Verantwortung genommen wird, für nichtig, schreibt der Berliner Rechtsprofessor Christoph Möllers zum Londoner Urteil. Wenn es in der deutschen und europäischen Öffentlichkeit trotzdem so einhellig als Sieg des Parlamentarismus gefeiert wird, so vermutlich auch deswegen, weil der Eingriff eines Verfassungsgerichts unsere Erwartungen bedient, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu einer parlamentarischen Monarchie, die immer noch keine geschriebene Verfassung kennt. Amerikanische Beobachter empfehlen häufig mit dem Gestus milder Herablassung die Einführung einer geschriebenen Verfassung, was freilich nichts anderes wäre als die vollendete Anpassung des Königreichs an den immer noch von den Vereinigten Staaten definierten Goldstandard des Verfassungsstaates, meint der Würzburger Rechtsprofessor Florian Meinl. Die Europäer und gerade die Deutschen sind mit Recht zurückhaltender und raten stattdessen zur Bildung überparteilicher Mehrheiten. Das kann leicht raten, wer ein solch kluges Wahlsystem hat wie die Deutschen und nicht das verstaubte Mehrheitswahlrecht der Briten. Von den Deutschen lernen heißt in diesem Falle tatsächlich mal Demokratie lernen, meine spinnerten Briten. Freiheit, Gleichheit, Blütezeit, skandiert da die Neue Zürcher Zeitung als uralte politische Losung. Der Schrebergarten ist für gestresste Stadtbewohner inzwischen das neue Naherholungsgebiet. Vielleicht sogar die letzte gesamtgesellschaftliche Utopie nach dem Freibad, findet Oliver Herwig. Über 5 Millionen Menschen nutzen Kleingärten von durchschnittlich 370 Quadratmetern. Also noch etwas, wo andere durchaus mal von den Deutschen lernen können, denn zwischen Büschen und Beeten trifft sich die halbe Stadt und arbeitet im Kollektiv, wenn auch jeder für sich. Werktätige und Kopfarbeiter, Rentner, Alleinerziehende und Familienmenschen entspannen einträchtig im Schweiße ihres Angesichts. Weiter so.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pukatzki. Comeback heißt die neue Platte von Emma Frank. Noch ein Song daraus. Gabi Wood gesagt, machen Sie es gut. Gute Nacht.